nur Golf auf meinsportradio.de.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nur Golf. Neue Woche, neue Sendung hier bei uns auf meinsportradio.de und wir blicken zurück auf das Wochenende, auf alles, was passiert ist in der Welt des Golfs. Und da hat der verrückte Professor bei der Northern Trust wieder zugeschlagen. Bryson DeChambeau hat gewonnen mit ordentlich Wut im Bauch und auf der European Tour, da hat sich Andrea Pavan seinen ersten Sieg gesichert, hat sich gegen einen wieder erstarkten Altmeister durchgesetzt und bei der LPGA Tour, da war es Brooke Henderson, die einen sehr emotionalen Sieg beim Heimspiel geholt hat. Das alles besprechen wir hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und unsere Expertin ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Hallo, Desiree Wolf.
Hallo Malte.
Und wir starten natürlich beim Northern Trust, beim The Northern Trust im Ridgewood Country Club. Dort hat sich nämlich Bryson DeChambeau am Ende den Sieg gesichert. Mit 4 Schlägen Vorsprung war er in die Schlussrunde gegangen und mit 4 Schlägen Vorsprung kam er am Ende auch an der Spitze raus. Minus 18 sein Ergebnis, 4 Schläge vor Tony Finau und 5 Schläge vor Billy Horschel und Cameron Smith. Also zum Auftakt in die FedEx Cup Playoffs hat es für Bryson DeChambeau geklappt. Er hat sich durchgesetzt, seinen 3. PGA Tour Sieg gefeiert und ich sagte es eingangs, er war mit ein bisschen Wut im Bauch in dieses Turnier gegangen, weil er doch recht enttäuscht war, dass er nach Ablauf der regulären Saison eben nicht unter den ersten 8 Nominierten oder automatisch Qualifizierten für den Ryder Cup bei war. Und dazu hat er vor dem Turnierstart bzw. nach dem Turnierstart nochmal Bezug genommen im Interview mit der PGA Tour.
You know, not making the top 8 in the Ryder Cup, it was disappointing for sure. But you know, I've been grinding and working really, really hard in my golf swing, and this golf course set up perfect for me. And I was able to go out there and execute shots to the level that I know I can. And then at times when I didn't, I was still able to recover really, really well.
Und das hat er tatsächlich gemacht, Desiree. Wenn die Vordertür zugeht, Bryson DeChambeau, der ist clever, der geht durch die Hintertür.
Ja, so kann man es auch nennen. Im Prinzip ist es tatsächlich genau das, was wir öfter sehen, dass es natürlich Tage gibt, wo wirklich alles immer funktioniert bei Golfern und wo die dann Plätze zerlegen. Es gibt aber halt auch Tage, wo du ein Ergebnis ins Ziel bringen musst, was jetzt ja die Aufgabe von Bryson DeChambeau auch war. Und wo du gar nicht jetzt zu jeder Sekunde deiner Golfrunde natürlich das absolute A-Game abrufen kannst. Aber dann geht's halt darum, wie verfährst du, wenn es so eher nur so so mittel läuft? Schaffst du es dann damit einfach noch zu scramblen und den Score zu retten? Oder haut's dich halt so richtig in so ein Tief rein? Und Bryson DeChambeau hat, ich meine, er hat sowieso sehr, sehr gut gespielt. Er hat auch richtig tolle Sachen da gemacht auf dem Golfkurs am Sonntag. Aber auch wenn es mal nicht ganz perfekt geklappt hat, hat er halt trotzdem noch das Ergebnis so gehalten, dass dieser Sieg möglich war und hat es von vorne wegspielen können. Und das war, glaube ich, das, was er auch meint und was ausschlaggebend für seinen Sieg war.
Genau, aber eben auch die Tatsache, dass er nicht direkt für den Ryder Cup nominiert war, sondern jetzt sich noch weiter auf sich aufmerksam machen musste. Damit hat er auf jeden Fall ein Statement gesetzt und Jim Furyk einiges zu denken gegeben.
Ach so, das hast du gemeint, dann habe ich dich falsch verstanden, sorry. Ja, das ist natürlich tatsächlich so, dass du, wenn du nicht unter diesen 8 automatisch Qualifizierten bist, ist es immer eine Rumeierei dann letztendlich. Und das Problem für die, die da noch nachkommen, also für die 4 noch zu benennenden Kandidaten ist, dass halt im Moment schwer vorstellbar ist, dass Tiger Woods und Phil Mickelson nicht mitgenommen werden. Dann sind 2 Plätze schon mal weg. Und ich denke allerdings, dass sich Bryson DeChambeau mit der Turnierleistung und ja auch den vorangegangenen Jahresleistungen den relativ sicheren 3. Platz da noch gesichert hat. Spannend wird vielleicht dann doch noch mehr die Frage, wer ist dann die Nummer 4? Also wer kann diesen allerletzten Platz noch mitnehmen, der dann ganz zum Schluss der FedEx Cup Playoffs noch vergeben wird? Aber ich würde bei Bryson DeChambeau jetzt mal ja eigentlich schon vermuten, dass Jim Furyk ihn eigentlich mitnehmen muss mit der Leistung jetzt.
2 Turniersiege in dieser Saison, das Memorial gewonnen und dann jetzt eben die Northern Trust. Zwischendurch sah es aber ja mal so aus, als würde er ja ein bisschen in sich zusammenfallen. The Open, alles nicht so toll und viele Kritiker haben ihn da auch dann schon ja fast abgeschrieben. Aber er selber hat gesagt, aus diesen Fehlern daraus zu lernen. Fehler hat er nämlich gemacht, die hat er auch zugegeben und daraus zu lernen, das war unheimlich wichtig. Und man kann eigentlich nur lernen, wenn man eben Fehler macht.
You know, that's the thing that people sometimes miss is the fact that those moments when you're at your, you know, relatively speaking lowest are the times at which you can learn the most. And you know, even though it was a tough time, I was able to push through it. I made the cut there and played well at the Porsche. Didn't finish the way I wanted to. All of that was a learning experience, and it's gotten me to where I am today. You know, I finally had a little something this week, the beginning of the week, which is nice. You know, I haven't had that in a while, and so I was able to get work done and feel comfortable on the golf course too. So all those things accumulated to a win this week.
Und besonders wohlgefühlt auf der Golfrunde hat er sich dann vor allen Dingen am Samstag mit der 63. Aber das, was er sagt, das ist ein wichtiger Punkt. Also, und das ist auch was, was dann wirklich gute Golfer letztlich auch auszeichnet, gute Sportler im Allgemeinen, eben aus den Fehlern lernen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist was, was man auch immer wieder natürlich sich klar machen muss, wenn es mal gerade nicht so gut läuft und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du jetzt angenommen, du bist halt dann mental doch nicht so weit und verzweifelst dann, weil es mal eine Zeit lang nicht gut klappt, dann bist du halt draußen aus dem Geschäft. Und Sportler, die allerdings jetzt bis zu diesem Punkt kommen, wo sie jetzt die PGA-Tour-Spieler bewegen, sind normalerweise dann schon derartig aufgestellt, dass die genau wissen, dass es auch über einen längeren Zeitraum mal nicht klappen kann und dass du eben versuchen musst, daraus Lehren zu ziehen. DeChambeau hat das, finde ich, philosophisch absolut richtig aufgeschlüsselt. Da habe ich auch nichts anderes erwartet von ihm. Trotzdem ist es aber für den Spieler, wenn er in einem Tief ist, halt trotzdem eine unglaubliche Energieleistung, da wieder rauszukommen. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich also mal ein Tief gehabt und jetzt kommt ein Hoch. Sondern du musst ja sehr, sehr genau wissen, wie du da rauskommst. Und auch er selbst hat wirklich gerade bei der Open, nach seinem ersten Tag war der auf der Range und hat wirklich da fast Schläger geschmissen und auf dem Boden gekauert mit dem Kopf in den Händen und war also wirklich ganz unten und wusste irgendwie überhaupt nicht, was er machen muss. Und er hat daneben, er ist ja natürlich super analytisch, das hast du ja mit dem Mad Scientist, wie er eben auf amerikanischer genannt wird, ja auch schon angesprochen. Er hat dann eben konsequent da einen Weg rausgesucht, hat ja auch kleine Veränderungen dann am Schwung vorgenommen. Und wenn das dann klappt, dann kann dich natürlich so eine Leidenszeit oder halt so ein Tief dann durchaus auch mal stärken. Aber trotzdem würde ich die Leistung nicht unterschätzen, die es erfordert, da überhaupt da unten rauszukommen. Also was heißt da unten? Das ist bei Bryson DeChambeau ein verpasster Cut mal. Aber trotzdem ist es ja, ich meine, die Spieler haben auch ihre Ziele und ihre Vorgaben. Und ich glaube, es geht halt ganz, ganz oft nicht darum, das Ergebnis XY jetzt nicht gespielt zu haben bei einem Turnier. Also es geht nicht so oft um Zahlen. Ich glaube, das Allerschlimmste für einen Golf-Pro, und das gilt für uns Amateure übrigens auch, das ist, wenn sich's nicht richtig anfühlt. Also wenn du einfach genau merkst, da ist irgendwas im Schwung nicht in Ordnung und ich krieg's nicht ganz unter Kontrolle. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn wahrscheinlich am allermeisten nervt, weil er ja so analytisch ist. Und deswegen muss das für ihn stimmen. Und deswegen hat er da auch viel Arbeit investiert und sich da jetzt entsprechend auch die Lorbeeren für abgeholt und sehr berechtigt auf jeden Fall.
Und es ist auf jeden Fall auch ein Zeichen an alle Experten, auch an uns eben Golfer und gerade solche speziellen Golfer nicht abzuschreiben, wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert und dann gleich zu sagen, oh, das wird nie wieder was. Da sollte man sich dann vielleicht lieber an dem orientieren, was ein richtiger Experte mal gesagt hat, Jack Nicklaus, nämlich nachdem Bryson DeChambeau das Memorial gewonnen hat, hat er gesagt, wartet mal ab, ihr werdet sehen, der wird noch einiges weiteres an Turnieren in seiner Karriere gewinnen. Der wird das auf jeden Fall schaffen. Naja gut, und wer sind wir oder wer wären wir, wenn wir Jack Nicklaus widersprechen würden?
Das würden wir natürlich nie tun. da hat er durchaus prophetische Worte natürlich geäußert. Ich hätte ihm auch damals schon nicht widersprochen, weil es natürlich klar ist, dass DeChambeau auf seine Art und Weise da eben einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, eigenen Ansatz zwar hat, aber auch einen sehr erfolgreichen Ansatz hat. Und ich bin jetzt auch nicht zwingend davon ausgegangen, dass der nach einem halben Jahr dann wieder von der Weltkarte des Golfs verschwindet. Im Gegenteil, was mich jetzt akut, weil du auch schon drüber gesprochen hast, noch mehr interessiert, ist dann tatsächlich, wie wird er mit Matchplay zurechtkommen, wenn das dann, wovon ich ausgehe, schafft, in das Ryder Cup Team zu kommen. Weil das halt nochmal was anderes ist. Und da habe ich ihn jetzt noch nicht so oft bei beobachten können. Und das wird mich interessieren, wie er dann in dieser Matchplay-Situation Mann gegen Mann unterwegs ist, weil das halt, also zu ihm passt dieses, ich bin alleine auf der Runde und ich schaue, wie mein Score sich verhält, halt schon sehr, sehr gut. Er wirkt jemand, der sehr auf sich fokussiert ist und einfach sein Ding da durchbringen will. Und in dieser ganzen Teamformation ist es halt nochmal eine ganz andere Sache. Das kann aber fantastisch klappen, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich meine damit nur, das wird eben interessant sein, nochmal auch eine neue Facette dann bei ihm nochmal kennenzulernen, die halt nicht ganz so oft im Turniergeschehen vorkommt.
Dann gucken wir nochmal, was er denn gesagt hat, nachdem er dieses Turnier dann gewonnen hat, wie er denn lieber gewinnt, mit so einem Vorsprung von 4 Schlägen oder dann doch mit einer eher engen Kiste.
Well, the 4-shot lead is really nice. It's not fun going in a 2-man playoff or, you know, 3-man playoff for 2 holes. And coming from 6 behind is always kind of difficult. You can't really do it all the time.
Also es war dann eher die entspannte Variante, die er dann durchgezogen hat bei diesem Turnier, obwohl, ja, so richtig eng wurde es nicht, aber immerhin war seine Führung zwischendurch dann auch nochmal auf 2 Schläge zusammengedampft worden, denn Tony Finau und auch Billy Horschel, die haben ja nochmal ein bisschen Druck gemacht, haben ja auch 68er-Runden gespielt am Sonntag.
Ja, und auch vor allen Dingen Aaron Wise war da eben mal dran, der dann letztendlich noch nur in Anführungszeichen auf einem geteilten 5. Platz gelandet ist mit der minus 12. Auch Cameron Smith, der junge Australier, war da mal in bedrohlicher Nähe, aber eben jetzt auch nicht mehr als 2 Schläge dran. Und insofern hat Bryson DeChambeau das schon relativ von vorne wirklich wegspielen können. Und er hat dann auch im richtigen Moment letztendlich auch für sich selbst wichtige Schläge machen können. Also war in der 12 zum Beispiel wirklich sehr, sehr schlecht im Rough ums Grün rum gelegen und hatte eine ziemlich blöde Annäherung und hatte da in Vortagen wohl auch Schwierigkeiten. Und da hat er jetzt einen Schlag gemacht, das sah gar nicht mal besonders schön aus. Das war ein sehr, sehr langer Chip and Run. Und der war aber über eine Kuppe zu spielen, die halt einfach wirklich schwer anzuvisieren war. Und das war jetzt auch die Ecke, wo es tatsächlich dann so ein bisschen knapp wurde mit den Verfolgern. Und da hat er dann wirklich ganz tolle Annäherungen geschafft. Und da hat er sich in der Pressekonferenz auch in aller Länge und Breite über diesen einen Schlag dann da irgendwie ausgelassen. Und dass er so froh ist, dass er den so gemacht hat, wo ich mir nur gedacht habe, ja, das ist halt das Innenleben dann eines Golfers, der dann über so einen in Anführungszeichen von außen betrachtet publiken Chip and Run, der halt super schwer anzusetzen ist, sich dann aber am allermeisten freut. Und natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt, dass so ein Schlag funktioniert. Und der Tony Finau hat selbst ja auch gesagt, ich wusste, dass da richtig viele Birdies fallen müssen, um dann noch ranzukommen an Bryson. Und das ist mir einfach nicht genug gelungen.
Aber was man sagen muss, Tony Finau insgesamt eine sehr, sehr gute Saison gespielt und ist ja jetzt auch noch einer, der sich dann für den Ryder Cup so ein bisschen in Position gebracht hat. Tony Finau im FedEx Cup Ranking von 12 auf 4 jetzt nämlich hochgerutscht. Bryson DeChambeau, gut, da ist jetzt auf Platz 1 sogar, der hat Dustin Johnson dann erstmal wieder verdrängt, aber Finau ist auch einer, der wirklich, wirklich hervorzuheben ist in dieser Saison.
Ja, und ganz, ganz oft auch schon auf Zetteln war von irgendwelchen Experten, nicht zuletzt auch auf meinem. Und der es aber dann tatsächlich doch jetzt nicht geschafft hat, ganz, ganz groß rauszukommen und einen riesen Sieg einzufahren jetzt in dieser Saison. Aber Tony Finau ist auf jeden Fall jemand, den ich gerne in meinem Team hätte. Nicht zuletzt auch, weil er von seiner Spielweise her, der hat natürlich auch lange Schläge drauf und so weiter. Ist er, glaube ich, durchaus ein guter Typ, der sich in so einem Ryder Cup Team da auch gut verkaufen könnte. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass eben, wie gesagt, also wenn es jetzt dumm läuft für alle anderen, Woods, Mickelson und DeChambeau womöglich diese 3 nachrückenden Plätze schon sicher haben, müsste Tony Finau da schon nochmal auch gut spielen bis zum Schluss, dass er da wirklich dann auch nach dem letzten Playoff-Turnier immer noch die Aufmerksamkeit von Jim Furyk hat und da dann berufen wird. Also ich würde ihm auf jeden Fall gute Chancen einräumen, da ins Team zu kommen. Es wäre aus meiner Sicht rein neutral, golftechnisch gesehen, eine sehr, sehr gute Ergänzung, glaube ich.
Und wenn wir mal auf seine Statistiken in dieser Woche gucken, Strokes Gained, Tee to Green, da führt er das Feld an mit plus 12,5 und Strokes Gained Around the Green mit plus 7,8. Also das sind dann auch schon echte Stärken, die er da in dieser Woche an den Tag gelegt hat. Billy Horschel, aber auch den müssen wir nochmal hervorheben, die letzten 46 Löcher bei diesem Turnier ohne Schlagverlust, ohne Bogey.
Na, kann man mal so machen. Billy Horschel hat ja auch immer seine besten Momente im September. Ja, gerne mal. Also da kann es durchaus sein, dass der sich jetzt wieder, also der, sobald der FedEx Cup Playoffs hört, ist er irgendwie dann am Start und spielt auf einmal auch wieder gut. Die Saison war zum Teil durchwachsen, aber die letzten beiden Runden waren das natürlich wirklich super und klar kann Billy Horschel da vorne mitspielen. Er hat es nur jetzt lange Zeit einfach nicht so gezeigt. Übrigens auch nochmal, wenn ich das erwähnen darf, schlaggleich mit ihm platziert ist ja Cameron Smith. Mhm. Und also ich beklage mich jetzt nicht unbedingt gerne immer über irgendwie Reporterkollegen, aber also der ist 25 Jahre alt und der Sky Reporter hat ungefähr 5-mal, glaube ich, von einem Milchgesicht oder der jugendlich aussehende oder da irgendwie gesprochen. Das finde ich so ein bisschen uncool, ehrlich gesagt, weil der, klar schaut er halt ein bisschen jungenhaft aus. Der ist jetzt trotz seines Alters, ist ja jetzt nicht mehr irgendwie 18, kommt schon so rüber. Aber ich finde halt in der Moderation so einer Schlussrunde ist das schon so ein bisschen diskriminierend irgendwie fast. Also weil er hat wirklich von Milchgesicht und so gesprochen. Kleine Bitte von mir, das könnte man ein bisschen anders ausdrücken. Und die Leistung von Cameron Smith, die er da abgelegt geliefert hat, war nämlich wirklich toll. Er hat dann letztendlich auf den Back 9, waren dann da doch 2 Bogies zu viel, um ihn noch weiter nach vorne zu spülen, aber also wir sprechen doch jetzt hier nicht von Aussehen, bitteschön. Und insofern von meiner Seite aus nochmal herzliche Grüße, Cameron Smith. Sehr, 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 sehr gutes Turnier, gute Schlussrunde. Freue ich mich drauf, den dann wirklich praktisch nochmal zu sehen.
Zumal er auch golferisch in der ganzen Saison eigentlich bewiesen hat, dass er absolut kein Milchgesicht ist. 5 Top-Fives sogar in dieser Saison, die unterstreichen das, unter anderem ja auch geteilter 5. beim Masters geworden. Also der Junge, der hat das schon wirklich, wirklich drauf und es gibt ja auch deutlich Jüngere, das müssen wir ja auch nochmal sagen, als 25. Damit ist er ja eigentlich schon im Mittelalter.
Ja, also es war jetzt eine reine optische Sache. Natürlich wirkt das ja jungenhaft, aber wenn man einmal sowas sagt, das sage ich vielleicht auch, weiß ich nicht, würde ich gerne nicht, aber man macht es vielleicht dann automatisch. Aber man muss halt auch nicht drauf rumreiten. Lassen wir es einfach so stehen.
Das ist korrekt. Gucken wir noch auf weitere Ergebnisse. Adam Scott, geteilter 5., das wird dich freuen, die Serie, geteilter 8., Justin Thomas und auch Brooks Koepka, die liegen dort auch platziert. Und dann gucken wir noch ein bisschen weiter runter im Leaderboard, sehen Phil Mickelson auf dem geteilten 15. Platz. Da hat ihn nur die Schlussrunde da noch ein bisschen aus dem Tritt gebracht mit einer 71, sonst wäre es bei 3 vorangegangenen 68er Runden noch deutlich weiter nach oben gegangen. Da hätte eine Top 10 durchaus drin sein können. Tommy Fleetwood geteilter 20. Patrick Reed und Jordan Spieth teilen sich den 25. Und wenn wir auf den geteilten 40. gucken, dann haben wir Tiger Woods und über den sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
The Northern Trust. Wir schauen auf die Ergebnisse von Tiger Woods und der hat den Platz in der 4. Runde dann mit einer 70 verlassen. 71, 71, 68, 70 hat er gespielt. Hat eigentlich ja mit der der Anzahl seiner Birdies eigentlich sich ganz gut verkauft, aber wie er selber sagt und vor allen Dingen lachend gesagt hat im Interview mit dem Golf Channel, das wirkte sich leider nicht so richtig auf das Ergebnis aus.
I made 10 birdies. No, today was probably one of the top 3 rounds I've played all year. The way I was hit it, the way I felt on the greens, yeah. I hit everything I did right today. Mm-hmm. Unfortunately, the score didn't add up to, you know, a low number, but a lot of good positives in the next week.
Also er nimmt was mit. Alles super gewesen, nur im Score liest man das nicht ab.
Naja, also etwas differenzierter betrachtet hat er halt tatsächlich die Birdies nicht gemacht, das Putten, was so gut war in der Vorwoche, hat er einfach da nicht mit rüber retten können. Er hat übrigens tatsächlich insgesamt in allen vier Runden nur 9 Birdies gespielt. Also entweder meinte er mit 10 Birdies, das hätte er gerne gemacht, oder er hat sie schlicht und ergreifend verzählt. Also die Scorekarten sind dann über die Runden gesehen relativ unspektakulär, da war wenig Bewegung drin. Und Tiger Woods hat eben jetzt bei diesem Turnier deutlich besser vom Abschlag gespielt, hat ja auch Veränderungen vorgenommen am Driver, am Schaft, und entsprechend war das also deutlich besser, und dann hat's halt mit dem Putten wieder nicht so geklappt. Verallgemeiner gesagt, irgendwas ist halt immer.
So ist es. Er hat ja auch am Rande dieses Turniers, ist er nochmal darauf eingegangen, dass er eben ohne Swing Coach aktuell arbeitet, dass er mit sich selber dann quasi im Alleingang arbeitet. Mit Chris Como hat er sich ja Ende letzten Jahres dann ja die Zusammenarbeit beendet, seitdem eben selbst in Eigenregie unterwegs. Ich finde, es macht auch angesichts seiner Gesundheitsfragen, die da um seinen Rücken dann immer noch kursieren, auch am meisten Sinn, dass er das selber macht, weil er muss ja nicht nur gucken, dass er eine Bewegung macht, die ihm maximalen Erfolg bringt, sondern auch eine, die ihm ja möglichst die Gesundheit erhält, denn er kann ja eigentlich nur selber sagen, was gut ist und was nicht gut ist.
Ja, ist tatsächlich so. Also bei ihm bringt das Draufgucken nichts. Da müsste man reingucken können, und das kann er, wenn überhaupt, dann nur selbst. Ich glaube auch, dass das tatsächlich kein Verlust ist für ihn. Und man sieht ja auch, dass er damit recht gut zurechtkommt. Ja, also ich meine, er hat jetzt ja zum Beispiel richtig umstellen können, hat ja was verändert, das, was er verbessern wollte, nämlich das Driving. Das ist ihm ja auch gelungen, das zu verbessern. Dass es dann halt auf den Grüns wieder nicht so läuft, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da kann aber ein Coach dann am Turnierwochenende selbst auch nichts ausrichten. Das ist halt einfach so so typisch, dass einem ein Aspekt des Spiels dann halt auch manchmal wegbricht und dann nicht da ist, der aber kurz davor noch da war und der auch wiederkommen wird. Und insofern glaube ich, Tiger Woods, Schwungcoach, ja meine Güte, also ich denke, der ist erfahren genug und hat ja auch schon sehr, sehr viele Richtungen auch letztendlich ausprobiert und hatte schon verschiedene Schwungcoaches, nicht zu viele, aber hat auch schon Verschiedenes einfach mit denen jeweils probiert. Mhm. Der hat jetzt eine voll genuge Werkzeugkiste und kann, glaube ich, mit sich selbst da am besten arbeiten. Weil ich glaube tatsächlich, dass das, was jetzt in den folgenden Monaten und Jahren hoffentlich bei Tiger Woods entscheidend ist, das hast du schon genannt, der muss schauen, dass er fit bleibt, dass der Rücken hält und dass eben auch sein Bewegungsablauf darauf abgestimmt ist. Und da ist es, glaube ich, immer schwierig, das aus zweiter Hand von außen zu beurteilen. Das ist Tiger Woods, der wird das doch eigentlich wahrscheinlich inzwischen selber am besten wissen.
Sollte man von ausgehen. Und er ist ja auch weiter im FedEx Cup dabei. Er ist ja bei den nächsten Austragungen bzw. die nächsten Runden dort ja auch weiter qualifiziert. 6 Spieler haben sich dann übrigens dann auch noch bei der Northern Trust noch in diese Bubble reingespielt, in die 100 Besten des FedEx Cup Rankings, und die dürfen dann bei der Dell Technologies Championship auch mitspielen. Nick Watney, Bronson Burgoon, Jonathan Vegas, Scott Stallings, Brian Stewart und Danny Lee, die haben es geschafft. 6 andere sind dafür aber rausgefallen. Trey Mullinex, Brandon Harkins, Patrick Rogers, Charles Schwartzel, Rory Sabatini und leider auch Alex Shaker, trotz dieses guten Auftakts am Donnerstag. Da waren wir doch noch so hoffnungsfroh nach seiner 67. Das konnte er dann leider aber an den Folgetagen nicht bestätigen.
Nee, das ist dann tatsächlich zu weit nach unten gegangen in der Platzierung noch und entsprechend auch in den anzurechnenden Punkten. Und das ist für Alex Shaker natürlich ärgerlich, weil er ja eigentlich eben zu denen jetzt gehört, die da rausfallen, die eigentlich drin waren. Er hat sich mit der 69 am letzten Tag noch so ein bisschen hochgespielt, aber die 74 sogar am Freitag und 72 am Samstag waren halt einfach zu hohe Runden. Also da konnte er nicht anknüpfen an das, was er da am ersten Tag gezeigt hat. Und insofern ist es ärgerlich, weil man ja so denken müsste, naja, aber er war ja dabei, er hat da gespielt, er war vorher 99, jetzt ist er geteilter 56, da passt ja alles. Aber die Rechnungen beim FedEx Cup sind kompliziert. Und ja, jetzt hat sich's eben dann so rauskristallisiert, dass er damit von dem zugegebenermaßen knappen 99. Platz da eben dann auf den 108. zurückgefallen ist. Einfach weil sich eben von hinten die Leute vorgeschoben haben. Das ist ja immer das Problem. Es ist ja dann nicht in Relation zu den Top 5 zu sehen, das ist ja egal. Sondern es ist halt dann die Frage, wer kann ihn da überholen? Und da haben halt einige eben einen guten Angriff gestartet, die von dir schon genannten. Und entsprechend hat das jetzt halt für ihn ja, hat ihn da nach hinten verschoben. Und schade, wir hätten ihn natürlich gerne noch ein Turnier weitergesehen. Aber ist jetzt halt nicht. Und die wiederum, die sich da jetzt noch reingespielt haben, das ist halt auch nochmal, das ist so ein bisschen das Excitement im FedEx Cup. Du hast auf der einen Seite hast du natürlich sowieso das Rennen um die Spitze. Ist ja klar, wer ist dann am Schluss Top 5 und wer holt sich den Cup? Und auf der anderen Seite hast du natürlich bei jedem Turnier immer diese Bubble hinten raus, wo du dann ein ganzes Turnier lang, also 4 Tage lang immer spekulierst, okay, wer schafft's noch in die nächste Runde? Jetzt haben wir dann 100 Spieler, dann geht's darum, wer sind dann die Top 70? Und so weiter. Also, dass diese Verkleinerung des Feldes ist dann praktisch auch für die hinteren Plätze natürlich noch so ein Excitement, was ja auch durchaus eben genau durch diesen Playoff-Modus ja auch gegeben sein soll. Bleibt interessant. Alex Shaker kann sich jetzt schon mal auf die neue Saison vorbereiten oder ein bisschen Urlaub nehmen oder vielleicht auch in Europa ein paar Turniere spielen. Weiß nicht, was er da jetzt für ein Programm vor sich hat. Aber hat auf jeden Fall in die Playoffs geschafft und das ist schon mehr, als manche andere von sich sagen können.
Denn das Gute ist ja die Tourkarte für die nächste Saison. Die hat er sich ja in der regulären Saison auf jeden Fall gesichert. Also er darf wiederkommen und du hast es gesagt, er kann sich jetzt ein bisschen vorbereiten auf die neue Spielzeit. Ja, von den Deutschen auf der PGA Tour oder dem Deutschen aktuell noch auf der PGA Tour gucken wir rüber nochmal ganz schnell zu den Senioren. Boeing Classic, dort hat Bernhard Langer einen geteilten 11. Platz am Ende eingenommen. 68, 68, 71 seine Rundenergebnisse. Damit und mit dem Gesamtscore von -9 konnte er dann an das nicht klingeln, was die Spitze abgeleistet hat. Scott Parrell, der hat sich nämlich das Turnier gesichert mit einer 63er Schlussrunde und einer -18. Insgesamt 3 Schläge vor Kevin Sutherland und 5 Schläge vor Miguel Angel Jimenez und Ken Tanigawa. Und Jimenez, der führt auch im Schwab Cup. Bernhard Langer ist da Dritter, hat ungefähr 215.000 US-Dollar Rückstand aktuell. Die Serie aber Langer kann sich ein bisschen trösten, trotz dieses 11. Platzes, der ja eigentlich unter seinem Niveau ist, in Anführungsstrichen. Er hat eine Ehrung gekriegt in dieser Woche.
Genau, es gibt den Payne Stewart Award und der wird präsentiert von der Company, die praktisch das Turnier gehostet hat, vor dem Payne Stewart ja so tödlich verunglückt ist mit seinem Flugzeugabsturz. Und seither wird, seit vielen Jahren wird diese Payne Stewart Award Sache dann jährlich vergeben und der 2018er Award geht eben an Bernhard Langer. Letztendlich formuliert in recognition of his supreme level of character and sportsmanship, his professionalism and the distinguished manner in which he embraces the values of golf. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Charakterisierung von Bernhard Langer, dass er natürlich ein Sportsmann durch und durch ist, dass er professionell wie kein anderer ist, weil er sich einfach auch schon so lange in diesem Geschäft hält und so unglaublich gut vorbereitet und auch einfach die Werte vom Golf an sich vertritt, glaube ich, dass dieser Award ihm da durchaus natürlich entsprechend berechtigt zuerkannt wird. Und das wird also sogar auf dem Golf-Channel übertragen in Amerika. Und das ist eine größere Sache. Das haben vor ihm schon einige andere Golfer natürlich bekommen. Aber viele davon sind eben natürlich eher aus Amerika. Der letzte war tatsächlich Jim Furyk unter anderem 2016 und Ernie Els 2015, Sir Nick Faldo 2014. Das sind so ein paar bekannte Namen, die natürlich alle kennt, die den bekommen haben. Und Bernhard Langer hat es, glaube ich, verdient, in dieser Reihe zu stehen. Und da gratulieren wir ihm ganz herzlich.
Definitiv. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute dann auch für die sportlichen weiteren Ziele. Denn da wird ja auch bei Bernhard Langer noch einiges kommen, da bin ich mir sicher. Und bei uns kommt auch noch einiges hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir schauen nämlich noch rüber zum D&D Real Check Masters auf der European Tour und wir gucken auch noch nach Kanada auf die LPGA Tour zum Heimsieg von Brooke Henderson. All das hier gleich noch bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur European Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, schauen zum D&D Real Check Masters im Albatross Golf Resort vor den Toren Prags, südwestlich von Prag gelegen. Dieser Platz, der ja auch in diesem Jahr noch ein bisschen umgebaut wurde. Ein paar Wasserhindernisse wurden dort ergänzt, vor allem die 18 wurde umgemodelt. Dort ist jetzt die gesamte Bahn entlang noch Wasser und sie wurde am Ende vor allen Dingen für einen Spieler zum Triumphmarsch, für Andrea Pavan, nämlich der Italiener, der hat sich seinen ersten Sieg auf der European Tour gesichert, hat am Ende dann Patrick Harrington noch distanzieren können, der Altmeister aus Irland, der hat am Ende 2 Schläge Rückstand gehabt auf Pavan, Pavan minus 22, Harrington minus 20, beide waren schlaggleich auf die Runde gegangen, haben sich da auch ein interessantes Rennen geliefert, am Ende hat es für den Altmeister nicht gereicht, Dritter mit 3 Schlägen Rückstand auf Harrington und 5 auf den Spitzenreiter, dann noch Gavin Green, der Mann aus Malaysia. Desiree, bevor wir in die Analyse einsteigen, lassen wir Andrea Pavan mal nach Worten zu seinem Sieg suchen.
I'm not realizing what I achieved, to be honest. Playing today, I knew it was going to be tough. Patrick has got so much experience, such a great player, and he played lovely. But, you know, I think the putt on 16 was massive. It could have easily gone both ways. Especially he was ahead of me most of the day. But after I got ahead, I stayed aggressive, which I'm pleased I did, because again, it came down to the last.
Und da hat er es dann eben gemacht, hat auf der Back 9 insgesamt 5 Birdies nochmal gespielt und damit dann Patrick Harrington eben abhängen können. Das Schöne war, dass die beiden in einem Flight waren, dass man da so wirklich hautnah Kopf an Kopf dieses Duell hatte.
Ja, das ist auf jeden Fall immer klasse, wenn der Schlussflight dann aus den beiden auch besteht, die letztendlich das Ding unter sich ausmachen. Und wir haben ja auch öfter mal, egal ob jetzt auf der European Tour oder auf der PGA Tour, den Fall, dass eben dann einer aus dem Schlussflight gar keine Rolle mehr spielt und oder womöglich beide. Das ist dann turniertechnisch für die Organisatoren natürlich das Blödste, wenn da noch ein Schlussflight rein muss, der komplett abgehängt ist und wo klar ist, dass jemand anders schon gewonnen hat. Aber in dem Fall hast du halt wirklich gesehen, wie die aufeinander getroffen sind und wie die zusammen diese Schlussrunde gespielt haben. Also jetzt nicht zusammen im Sinne von zusammenarbeiten, sondern wie da eben mal der eine hervorkommt und wie eben Patrick Harrington am Turn zu den Back Nine da wirklich in Führung lag und man schon denken konnte, oh, jetzt ist der Altmeister da, der wird sich das jetzt holen. Und wie dann Andrea Pavan wirklich unwiderstehlich auf diesen Back Nine dann seine 5 Birdies, die von dir schon angesprochen wurden, gespielt hat und sich das einfach geholt hat, diesen Sieg. Und auch wirklich im direkten Kampf Mann gegen Mann und nicht, ja, hinter mir ist irgendwo 3 Flights weiter hinten ist einer, der da auch noch mitspielt und weiß ich jetzt nicht, ich mache jetzt mal hier, was ich tun kann, sondern einfach wirklich die beiden führen dann vorne. Das ist schon eine klasse Situation.
Und am Ende eben klasse von Pavan, der 2013 die Challenge Tour gewonnen hatte, 2011 Zweiter auf der Tour war und sich dann, ja, letzten November erst so richtig wieder auf die European Tour zurückgespielt hat, hat die Qualifying School absolviert und jetzt hat es dann auch tatsächlich geklappt mit diesem ersten Sieg. Und das ist nicht das einzige Highlight, was er in dieser Woche erleben wird, denn am Mittwoch, da wird er dann zum zweiten Mal Vater. Also da gibt's dann noch die kleine Tochter, die dann auf die Welt kommt. Offensichtlich geplanter Kaiserschnitt, wenn er das so ganz genau weiß. Aber das ist ja auf jeden Fall dann, ja, viel schöner geht's ja für Pavan gar nicht.
Ja, das ist eine nette Vorbereitung, so ein Turniersieg. Da hat er das sich gut fühlen schon mal testen können. Das ist natürlich toll, wenn das dann familiär auch noch untermauert wird. Du siehst aber in den Ergebnissen von Andrea Pavan, dass er tatsächlich in dieser Saison und speziell jetzt auch in diesem Sommer sich jetzt sukzessive nach oben gearbeitet hat. Er war jetzt zum Beispiel bei der BMW International Open. Im Juni war er noch geteilter 56. Das ist jetzt nett, aber natürlich jetzt kann man sich nicht wahnsinnig viel von kaufen, auch buchstäblich im Preisgeld gesehen. Bei der Open de France genau dasselbe, aber auch Preisgeld. Dann hat er bei der Dubai Duty Free Irish Open einen Cut verpasst. Und danach ging es aber wirklich nach oben. Also er hat in Aberdeen bei der Scottish Open dann schon einen geteilten 14. Platz gehabt mit 3 wirklich sehr, sehr guten Runden von Freitag bis Sonntag. Dann hat er das Nordea Masters gespielt ist da schon geteilter Sechster geworden, also wirklich, also von Top 20 auf Top 10. Und jetzt eben das Czech Masters mit der Position 1 abgeschlossen. Also da geht auch ein Trend nach oben und wäre natürlich schön für ihn, also ein super sympathischer Spieler, wenn er sich da jetzt wirklich da diese Arbeit und diesen Aufstieg nach oben weiter halten könnte und dass er auch wirklich auf dem Niveau weiterspielen könnte. Trotz Zerstreuung durch die Familie natürlich, das ist in dem Moment auch wichtiger. Aber also der hat sich diese Saison richtig nach oben gespielt und sich so eben auch im Race to Dubai natürlich nach vorne gespielt. Und das also das hat Hand und Fuß auf jeden Fall.
Und wieder ein italienischer Sieger nach Francesco Molinari. Der hatte ja auf der European Tour auch schon zweimal gewonnen in dieser Saison. Jetzt Andrea Pavan, also mit Blick auf den Ryder Cup, der dann in Rom ausgetragen wird in einigen Jahren. Ja, da geht gerade was bei den Italienern.
Wenn er dann in Rom ausgetragen wird.
Ja gut, gehen wir mal von aus aktuell. Chaos, was da herrscht.
Aber im Moment ist auf jeden Fall, ja, ist da Bewegung. Die Molinari ist natürlich sowieso immer Ryder Cup affin. Und jetzt gucken wir erstmal, was Francesco bei dem aktuellen Ryder Cup machen wird. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Und ja, ansonsten ist bei dem Turnier halt, wird's dann nicht mehr so fröhlich, finde ich, wenn wir auf die Platzierung der deutschen Spieler gucken.
Kommen wir gleich, aber vorher würdigen wir erst noch Patrick Harrington, bevor wir uns dann in die Niederung begeben, obwohl so eine Niederung ist es gar nicht, aber da müssen wir ein paar Sachen in Sachen deutsche Golfer dann auch noch klären, aber vorher Patrick Harrington und vor allen Dingen auch seine, ja, letztlich Einschätzung dieses Turniers, der Altmeister, der ja kurz dran war, seinen 16. Sieg auf der European Tour sich zu sichern. Es hat am Ende eben nicht sein sollen. Sein Statement dazu.
Yeah, it was a good contest, no doubt about it. You know, I obviously feel, you know, I didn't feel like I lost it. Adriano won it for sure. He played great there coming home. He held a decisive putt. So, yeah, look, I'd have to be in that position every week and, you know, I'll get my fair share of wins. But it wasn't my day today.
Es war nicht sein Tag, aber es war der Tag von Andrea Pavan, die Serie, und das hat er an anderer Stelle dann auch nochmal hervorgehoben. Absolut faire Gratulation von Patrick Harrington und auch die Anerkennung der Leistung des jungen Italieners.
Ja, allein, dass er eben sagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das verloren habe, sondern Andrea hat das einfach gewonnen mit seinen Backnine. Das ist schon einfach eine Anerkennung, die du erstmal aussprechen musst, weil das auch... Also du kannst auch mehr self-centered sein und sagen, meine Schlussneun waren nicht so gut. Und er stellt halt raus, was Sache war. Also er war zwar in Contention, aber Andrea Pavan war auf diesem Backnine einfach besser. Und er hat auch auf Twitter dann einen Tweet abgesetzt, der wirklich auch von der European Tour mit Classy kommentiert wurde. Und da kann man auch nicht anders sagen. Das ist wirklich einfach ein klasse Sportsmann, wenn Patrick Harrington dann schreibt, well done, Andrea Pavan, das ist klar, you played great golf down the stretch, but also you were an easy and sporting partner to play with it. Also er honoriert nicht nur seine golferische Leistung, sondern sagt halt auch, hey, das war halt wirklich sportlich und nett und cool. Make time to enjoy your success. Ja klar, die wird er jetzt haben, auch zu Hause bei der Familie. Aber also Patrick Harrington sagt es ja ganz gut auch selbst, wenn er jetzt sich da noch weiterhin öfter in die Situation bringt, in der er jetzt am Sonntag war, dann wird auch irgendwann der Turniersieg wieder bei rausspringen. Jetzt am Sonntag war es einfach der Tag von Andrea Pavan.
Und am Samstag, da gab es noch eine lustige Szene auf dem Kurs mit Patrick Harrington. Der wurde nämlich ja von einer Kamera quasi verfolgt in einem Moment, wo er eine Kamera nicht unbedingt brauchen konnte. Mit anderen Worten, er musste einfach mal und suchte ein Plätzchen, wo er sich dann kurz erleichtern konnte. Das war nur nicht möglich, weil der Kameramann permanent auf ihn draufhielt. Harrington hatte sich dann umgedreht, versucht dem Mann, der ja auch jetzt nicht in unmittelbarer Nähe stand, aber eben mit dem Zoom das alles dann doch sehr erfasst, und Harrington merkte das, dem dann zu verdeutlichen, Junge, vielleicht drehst du mal kurz weg, ich muss mal. Hat dann irgendwann auch funktioniert, aber das war eine lustige Situation, ist auch bei Twitter nochmal festgehalten. Die Kollegen der European Tour, die haben das kleine Video auch nochmal veröffentlicht, kann man sich auf deren Account dann auch nochmal angucken. Er hat's mit Humor genommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber er hat ihn schon auch versucht zu verscheuchen, so klar, nach dem Motto, hallo, hier ist gerade nichts von golferischer Relevanz, bitte lass mich jetzt einfach mal kurz um die Ecke gehen. Und ja, das ist ja klar, dass die Kameras da drauf gehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mal in München gestanden bin auf der 18 bei dem BMW International Open. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und Victor Dubuisson hat mitgespielt, ich nehme an, vor 2-3 Jahren. Und vielleicht sogar im letzten Jahr, genau. Und dann war eben auch die 18. Und ich meine, bei der 18 ist das Ding ja dann auch dann relativ bald durch oder da ist ein Klo in Sichtweite. Mhm. Und der konnte irgendwie auch nicht mehr und ist dann einfach irgendwie in die Büsche verschwunden. Und du hast dann als Zuschauer auch erstmal so, wieso geht er denn da rein? Sein Ball liegt doch gar nicht da. Also du brauchst ja erstmal so ein paar Sekunden, bis du bist, okay, gut, ja klar, verstehe. Insofern, also auch kurz vor Schluss kann er das noch überkommen, offensichtlich. Da muss ich jetzt auch mal ganz sachlich sagen, ihr lieben Männer, ja, also ich meine, ihr könnt ja da an jeden Baumpfahl da theoretisch hinmachen, wenn ihr da wollt. Was sollen wir Frauen da eigentlich machen? Da muss man halt besser planen, ne?
So sieht es aus, also keine einfache Situation. Und wo wir bei einfachen Situationen sind oder nicht einfachen Situationen sind, da kommen wir dann mal zu unseren deutschen Golfern, gucken mal, was die gemacht haben beim D&D Real Check Masters. Und da gucken wir auf den geteilten 29. Platz und sehen Sebastian Heisel und Maximilian Kiefer. Wir gucken auf den geteilten 36. und sehen Alexander Knappe. Immerhin drei Spieler in den Cut, zwei unter den Top 30, so gerade noch. Aber gerade bei Alexander Knappe auf dem geteilten 39. hätte es auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen können, wenn er nicht diese Schlussrunde, diese vermaledeite Schlussrunde mit einer 75 gespielt hätte.
Ja, das ist halt einfach, also vier Bogies auf der Schlussrunde und ein einziges Birdie an der 12 hat er nur spielen können. Das ist natürlich schade, vor allen Dingen, wenn du eben siehst, dass in den Tagen zuvor da durchaus was ging. Sowohl auf den Back Nine als auch auf den Front Nine. Und wir hatten ja auch schon darüber berichtet, dass er ja am ersten Tag sowieso sein Hole-in-One an der 7 hatte, an dem Par 3, was ja auch nochmal schmückt, auch im Score. Und jetzt hat er diesen Hole-in-One-Preis, nämlich das Bett. Das 40.000 Euro Bett, wo auch immer da die 40.000 Euro herkommen. Und es ist übrigens nicht ein Sponsor mit Ö, sondern ein Sponsor mit Ä. Ich habe ihn aber trotzdem vergessen. Ich habe danach nochmal Berichterstattung gesehen, wo er da eben posen musste für seinen Gewinn. Aber er hat halt die Schlussrunde einfach zu schlecht gespielt mit dieser 3 über. Und da wird er selbst auch nicht begeistert gewesen sein von. Und insofern hat es ihn da nochmal 28 Plätze nach unten gehauen. Also du siehst, dass der halt vorher Top 15 war. Und das ist halt wirklich ärgerlich. Auch Maximilian Kiefer mit der 72 nicht so dolle in der Schlussrunde dabei. Er ja eigentlich mit Aufwind, hatte jetzt eine wirklich sehr, sehr gute Platzierung. Aber ja, also es ist so irgendwie okay, aber es ist halt, brauchen wir jetzt auch gar nicht irgendwie auf Turniergewinne oder sowas jetzt abzielen. Aber es geht halt schon allein um die Tourkarte bei allen.
Und die haben Keimer, die haben Kiefer nach aktuellem Stand, denn die liegen im Race to Dubai gut platziert. Kiefer zum Beispiel auf dem 84. Platz, aber alle anderen, Heisele 195. Knappe 261. Und dann, wenn wir mal gucken, alle die eben den Cut in dieser Woche nicht geschafft haben, Bernd Ritthammer 297, auch Marcel Siem 151. nur, Florian Fritsch 325. Also das wird eine Kategorie, die ist jenseits von Gut und Böse.
Ja, also da sehe ich durchaus einige Qualifying-Bemühungen noch vor uns jetzt. Also es ist halt, also zwei Spieler, wenn es wirklich nur Maximilian Kiefer und Martin Keimer wären, ist natürlich dann wirklich echt mager. Es gibt auch eingeschränkte Spielberechtigungen, klar, aber also in Anbetracht des ja durchaus größeren Topfes, den wir da jetzt haben, auch an verfügbaren Spielern, ist halt ja gut bei Marcel Siem eben auch höchst punktuell mal nur wirklich eine gute Saison. Ansonsten auch viel zu viele verpasste Cuts. Also es lief einfach nicht so und die konnten sich da nicht etablieren. Oft war es nur ein verpatzter Tag, siehe jetzt bei Alexander Knappe zum Beispiel so ein bisschen jetzt so als Struktur, dreimal sehr, sehr gut und einmal eben gar nicht. Oft waren es aber auch so konstant einfach nicht gut genug Durchschnittsrunden und also ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, beziehungsweise also ich sehe schon kommen, dass wir da im nächsten Jahr auf der European Tour deutlich weniger deutsche Spieler sehen werden, die sich dann auf der Challenge Tour wieder hocharbeiten müssen und ja, also die im Prinzip jetzt die Chancen halt nicht nutzen könnten, weil das der harte Weg über die Challenge Tour ist natürlich bekannt und wenn du dann wenigstens auch, sei es nur eine leicht eingeschränkte Spielberechtigung, aber wenn du dich dann auf der European Tour zeigen kannst, ist es natürlich schön, wenn du das dann auch nutzen kannst und da weiter nach oben kommen kannst und das ist jetzt ganz vielen von unseren deutschen Spielern einfach gar nicht gelungen, leider.
Und es wäre ja wieder mal eine Chance gewesen beim Real D&D Check Masters, denn Das Feld war okay, aber es war jetzt nicht das Mega-Top-Feld. Also da ist es eigentlich durchaus möglich und wir sagen es immer wieder, solche Chancen müssen eigentlich genutzt werden, damit es dann eben auch mit den Punkten mal klappt. Denn wo man die Punkte am Ende holt, das steht nirgends drauf. Aber der Weg dahin wäre natürlich deutlich einfacher, wenn die Konkurrenz nicht so stark ist.
Ja, aber das ist halt, kannst du auch immer nicht programmieren. Also selbst wenn man weiß, oh, jetzt hätte ich gerade gute Chancen rein auf dem Papier, oder da ist das Teilnehmerfeld nicht so heftig, jetzt müsste ich zuschlagen, das lässt sich das Golfspiel halt auch ungern sagen. Das kommt halt immer dann, wenn man gerade nicht mit rechnet. Und ja, also wie das so theoretisch laufen müsste, ist uns allen, glaube ich, klar. Aber sie haben es jetzt zu weiten Teilen nicht umsetzen können. Maximilian Kiefer, wie gesagt, mit Aufwärtstendenz auf jeden Fall. Aber ich meine, der war jetzt eh nicht der Wackelkandidat. Aber bei allen anderen, ja, ich meine, da musst du halt auch sehen, wenn die Ergebnisse halt auch partout gar nicht da sind, dann hast du halt auf der Tour auch erstmal nichts verloren. Dann musst du den harten Weg nochmal gehen. Und dann musst du nochmal auf die Challenge-Tour gehen und da dann wiederum in einem anderen Feld gucken, dass du dich wieder hocharbeitest. Das wird aber halt mit den Jahren auch nicht immer noch einfacher, weil da kommen ja auch viele Junge natürlich nach und viele, die dann letztendlich auch den Sprung auf die European Tour schaffen. Also da, es stagniert einfach momentan da im deutschen Männergolf und das ist sehr schade.
Von daher ganz positiv, dass Martin Keimer sich in der nächsten Saison auf die European Tour dann vor allen Dingen wieder konzentrieren wird, was vor allem das die Aufmerksamkeit aus Deutschland dann betrifft. Er wird auch überhaupt in den nächsten Wochen mehr in Europa spielen, nutzt die Spielpause, die er eben gezwungenermaßen hat, weil er sich für die FedEx Cup Playoffs nicht qualifiziert hat, da mit in Europa zu spielen, wird bei der Made in Denmark spielen, wird in Hilversum spielen. Also er hat sich ein bisschen was vorgenommen auf der European Tour in den nächsten Wochen.
Ja, und das Made in Denmark Turnier ist natürlich sowieso ein super Turnier. Da wollte ich letztes Jahr schon hinfahren. Da hat es dann überhaupt nicht geklappt mit den Übernachtungen. Oder also da war einfach, ist ja klar, dass dann natürlich drumherum alles ausgebucht ist. Und Dänemark ist es natürlich auch jetzt keine Weltstadt, die da voll mit Hotels gespickt ist. Da war das Turnier aber noch an einem anderen Austragungsort. Und das habe ich tatsächlich, das ist aber mein absolut persönlicher Fehler, habe ich verpennt, dass dieses Turnier tatsächlich in Silkeborg stattfindet dieses Jahr, was absolut also um die Ecke ist von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der da ein Haus hat und bei dem ich natürlich hätte wohnen können. Das Ganze kollidiert eh auch noch mit einem Geburtstag von einer sehr lieben Freundin von mir. Ich hätte eh nicht hinfahren können, aber zumindest logistisch hätte ich da jetzt endlich mal die Nase vorn gehabt. Ja, habe ich aber verbaselt. Vielleicht klappt's im nächsten Jahr, weil Made in Denmark, muss man sagen, ist ein wirklich tolles Turnier. Die Plätze sind schön, aber vor allen Dingen, das Publikum ist halt da wirklich sehr begeistert. Die haben ja entsprechend auch die dänischen Lokalmatadoren normalerweise vor Ort, Sören Kjeldsen, Torbjørn Olesen und so weiter und Thomas Bjørn mit Sicherheit auch. Und ich glaube, die Spieler fahren da sehr gerne hin und lassen sich da auch vom dänischen Publikum dann entsprechend tragen. Und also wenn man da in der Nähe ist, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, ich habe es jetzt aus verschiedenen Gründen bisher nicht hingekriegt, gebe die Hoffnung aber nicht auf.
Thomas Bjørn, der wird sicherlich dabei sein, aus mehreren Gründen. Zum einen kommt er aus Silkeborg und zum anderen hat er natürlich auch noch die Ryder Cup-Kandidaten im Blick. Und jetzt in Tschechien, da hatte er eigentlich auch Thomas Peters im Blick. Wir haben am Donnerstag bzw. am Freitag über den Donnerstag berichtet und da hatte Peters sich ja noch wieder nach vorne gespielt, eine 64 gespielt, ein Ausrufezeichen gesetzt, aber dieses Tempo konnte er nicht halten. Am Ende wurde es nicht so, wie wir gedacht haben, dass es vielleicht kommen könnte, weil es ja vor zwei Jahren genauso war, dass er Zweiter wurde beim Real Check Masters und dann in der Woche drauf ja in Dänemark gewann. Jetzt wird es noch schwerer, den Ryder Cup Zug noch zu erreichen.
Ja, obwohl es ja wirklich, also der gestartet ist ja wie die Feuerwehr. Also hat ja Eagle Birdie gespielt, also gleich mal -3 auf den ersten zwei Löchern, wo ich nur gedacht habe, so hollala, jetzt geht's aber los bei Herrn Peters. Da will er uns jetzt was zeigen und dann kamen, da waren natürlich viel zu viele Bogies, noch 5 Bogies dazu, noch 3 weitere Birdies zwar auch, aber es hast auch richtig gesehen, wie es dann letztendlich, also nach der 10, das war sein letztes Birdie, ist es dann komplett abgeflacht, ergebnistechnisch nur noch Pars und dann noch 2 Bogies auf 16 und 17, dann damit nochmal deutlich nach unten. Das ist schade, da lag er also deutlich besser schon. Trotz der 3 Bogies auf der Frontline wäre er an der 10, 11, 12 trotzdem immer noch relativ gut gelegen zumindest. So ist er jetzt halt auf einem geteilten 9. Rang. Das ist nett, aber dafür kann er sich jetzt in Bezug auf diesen Ryder Cup und diesen Zug, auf den er noch hätte aufspringen können, tatsächlich nicht so viel kaufen. Also Das wird wirklich, also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie ich es ja schon oft auch gesagt habe, aber die Spannung wird immer höher, wen Thomas Björn da jetzt letztendlich wirklich beruft. Weil, also anders als im amerikanischen Team, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass da eigentlich 3 von den 4 zusätzlichen Startplätzen vergeben scheinen, zumindest im Moment, ist es im europäischen Team, finde ich, absolut. Also da, zum einen ist ja noch der Kampf auch um die Rangliste, also es ist ja immer noch der Kampf auch um den Platz 4 auf der europäischen Liste im Gange. Der wird ja erst nach dem Made in Denmark letztendlich dann vorüber sein. Und dann ist immer noch die Frage, wer wird tatsächlich Captain's Pick? Und da habe ich im Moment jede Woche ein anderes Gefühl. Ich hoffe, dass Thomas Björn da zu einer guten Entscheidung kommt, der natürlich da noch ganz andere Einflussfaktoren sehen kann und auch beurteilen kann. Für Thomas Peters, ich habe es ja schon öfter gesagt, spricht natürlich auf jeden Fall, dass er so ein Ryder Cup Tier ist, wie es auch ja Poulter natürlich seit Jahren ist. Aber Peters hat da natürlich einen unglaublichen Auftritt letztes Mal hingelegt und hätte dann auch, also er hat praktisch diese abschreckende Aura auch den Amerikanern gegenüber. Die amerikanische Berichterstattung übrigens, wenn man da Golf-Podcasts hört, die sind durchaus auch Richtung Peters, dass sie den dann noch in Rechnung ziehen, immer noch, weil sie ihn halt auch kennen, ist ja klar. Aber das ist ein ziemlich fluides Gebilde im Moment, würde ich sagen.
Wir bleiben für euch auf jeden Fall dran und dröseln das definitiv auf, dann vor allen Dingen auch nach der nächsten Woche, wenn dann die Rangliste schließt nach der Made in Denmark. Und wir sind für heute noch nicht fertig. Wir gucken nämlich noch auf die LPGA Tour zu CP Women's Open in Saskatchewan, in Regina, Saskatchewan in Kanada. Da sind wir gleich für euch mit dabei, mit dem Sieg beim Heimspiel für Brooke Henderson.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
CP Women's Open, unsere letzte Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir schauen nach Kanada, nach Regina in Saskatchewan und auf dieses Turnier, was vor allen Dingen für Brooke Henderson ein ganz, ganz wichtiges Ziel in ihrer Karriere war. Sie hatte sich ja vorgenommen, zum ersten Mal seit 1973, dass eine Kanadierin dieses Heimturnier dann auch tatsächlich gewinnt. Und sie hat es am Ende dann auch geschafft. Sie hat sich durchgesetzt mit 4 Schlägen Vorsprung, mit einem Score von minus 21 vor Angel Yin und Jennifer Song. Die liegt sogar 6 Schläge hinter Brooke Henderson. Henderson, die mit einer 65 auf der Schlussrunde alles klar gemacht hat. Desiree, Brooke Henderson, wir hören Sie nach ihrem Sieg im Interview.
Yeah, you know, truly amazing, dream come true. The crowds were incredible all week. You know, walking up to the first tee on Thursday, I didn't think there was going to be that many people, and the crowd just seemed to grow bigger and bigger every single day, even every minute. You know, today it was incredible, and to have their support and then to play as well as I did and to hoist this trophy, you know, I'm so excited.
Jocelyn Bourassa im Jahr 1973 war die letzte Kanadierin, die das Turnier gewinnen konnte. Von daher, die Serie, war es mal wieder an der Zeit und das Publikum hat das gespürt.
Ja, vor allen Dingen hatte das Publikum mit Brooke Henderson eine waschechte Kanadierin und nicht nur die Angeheirateten wie Dustin Johnson, dem ja bei den Herren dann zugejubelt wurde zum Teil, wenn die Turniere in Kanada sind, wobei die Herren ja auch Kanadier haben, die richtig gut Golf spielen können, aber zurzeit eben nicht ganz vorne platziert sind. Und bei Brooke Henderson ist es auch so, dass sie schon bessere Phasen hatte in ihrer Karriere, aber in letzter Zeit ist wieder auf dem aufsteigenden Ast war auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass die Motivation, die du aus so einem Heimturnier ziehst, eine enorme ist. Das hat sie ja jetzt auch schon durchaus analysiert, auch mit den Zuschauern, und dass die einen natürlich tragen. Aber ich glaube, dass das dann schon einfach einem Spieler nochmal ganz krass weiterhilft. Und sie hat halt dann auch das einfach machen können auf der Schlussrunde. Da waren mal 2 Bogies auf den Frontline, ist aber auch egal, wenn du da 4 Birdies drumherum spielst. Und dann hat sie halt die Backnine wirklich bogeyfrei gespielt mit weiteren 5 Birdies, also praktisch wie Andrea Pavan, wenn man so möchte, auch von der Birdie-Anzahl her. Und hat eben da wirklich viel Abstand zu Platz 2 dann auch erzeugt. Also Angel Hind ist jetzt nun wahrlich keine schlechte Spielerin. Die Amerikanerin, eine sehr junge Spielerin, die jetzt am dritten Tag mit der 71 nicht so toll gespielt hat. Da hat aber Brooke Henderson auch nur eine 70 gespielt. Da war es auch nicht ganz so einfach, einen tiefen Score zu spielen. Aber am vierten Tag, Angel Hind hat eben eine 68 gespielt. Das ist nicht so schlecht, ist aber trotzdem immer noch 4 Schläge eben im Gesamtergebnis hinter Brooke Henderson. Und ich freue mich für Henderson. Die hat wirklich eine tolle Art, da ranzugehen und ist eine super sympathische Spielerin, und dann halt so ein Heimturnier zu gewinnen, ist halt einfach Sahnehäubchen.
Und das ist aus mehreren Gründen dann auch noch emotional gewesen. Nicht nur, weil es eben das Heimturnier war und jetzt würde bei RTL der Sprecher mit der Stimme ganz dramatisch werden und auch die Musik würde aufschwellen, aber wir sparen uns die GEMA und machen es auch nicht zu dramatisch. Aber die Geschichte von Brooke Henderson haben viele vielleicht mitgekriegt. Ihr Großvater mütterlicherseits, der ist im Juni einem Krebsleiden erlegen gewesen. Sie musste deshalb die US Open abbrechen. Ihr Großvater väterlicherseits, der starb im August, als sie bei der Rico Women's British Open war. Und von daher, das sind dann auch wieder Rahmenbedingungen, die dann so eine Geschichte, so einen Sieg dann auch wieder in ein anderes Licht rücken, aber letztlich auch wieder, ja, schon fast wieder zu einer Seifenoper machen.
Ja, nee, das ist nicht Seifenoper, das ist dann großer Sportsgeist, letztendlich da noch in derselben Saison dann wieder zurückzukehren. Das ist jetzt ja nicht so, dass da eine entfernte Großtante gestorben ist.
Ich meinte die Berichterstattung darüber, die bei vielen dann wieder so in die Seifenoper-Richtung geht.
Ach so, entschuldige Malte, irgendwie, ich check's halt nicht immer. Die Berichterstattung brauche ich da tatsächlich nicht, vor allen Dingen nicht diese dramageschwängerte Berichterstattung. Ich finde vielmehr, man sollte darauf abzielen, wie die, so eine junge Spielerin, Brooke Henderson ist wirklich immer noch sehr, sehr jung, auch wenn sie jetzt schon seit ein paar Jahren im Geschäft ist, wie sie das letztendlich dann wegsteckt und wie sie trotz dieser enormen Rückschläge dann es schafft, gerade dann zu Hause, wo ja dann praktisch die Heimmenge sie da auch noch mehr vielleicht dran erinnert, dann so ein Turnier abzuliefern. Ich meine, sie hat als Caddy ihre Schwester, also Brittany Henderson, und hat wirklich mit großer Entschlossenheit jetzt diesen Heimtriumph eingefahren. Und da kann man nur einen Hut, finde ich, ziehen von einem wirklich, man kann fast sagen, Mädel. Das ist nicht despektierlich gemeint, das ist wirklich eine sehr junge Frau noch, die Schicksalsschläge hat, die haben viele andere auch. Wir hatten ja auch von Lexi Thompson schon berichtet, die ja dann auch einfach durch die Krankheiten ihrer Mutter da auch immer wirklich schwer gebeutelt ist. Und das geht ja nicht spurlos vorüber an einem Spieler. Und ich würde mir wünschen, dass die Berichterstattung da einfach ein bisschen sachlicher auf der einen Seite honoriert, dass der Spieler, die Spielerin damit gut umgeht, und auf der anderen Seite aber bitte sich da so ein bisschen raushält.
Und deshalb gehen wir auch weiter auf das Sportliche ein. Gerade diese 65 zum Abschluss, das war ja dann auch nochmal wieder ein ganz, ganz ja sportlich großartiges Resultat für sie. Denn auch das hat sie in dieser Saison ja auch noch nicht so oft geschafft, eine 65 dann zum Schluss zu spielen. Das ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Aber auch die zweite, Angel Ying, auch die hat sich hervorragend präsentiert. Bestes Karrierefinish hat sie eingefahren bei diesem Turnier. Auch die muss man hervorheben.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Runde und auch sehr gutes Turnier von Angel Hind. Sie hat in dem Fall einfach Brooke Henderson nicht genug entgegenzusetzen gehabt. Aber Brooke Henderson ist halt auch wirklich, wenn die mal dann wirklich heiß läuft und on fire ist, dann kommst du da auch nicht so schnell bei. Also es ist jetzt nicht so, dass Brooke Henderson noch nie ein Turnier gewonnen hätte oder auch noch nie ein Major gewonnen hätte. Also das ist wirklich eine Spielerin, also von den kanadischen Spielerinnen sowieso wahrscheinlich inzwischen die erfolgreichste. Und das ist halt, also da kommst du halt auch wirklich nicht so gut gegen an, wenn die dann auf den Back 9 Birdies feuert ohne Ende. Ich meine, Angel Hind hat ja durchaus auch wirklich zugelegt noch auf den Back 9, 11, 13, 14, 15, richtig schön 4 Birdies auf 5 Löchern gespielt. Hat also da durchaus noch so einen Angriff gestartet, aber sie hatte halt bei den Frontline schon ein paar Schläge verloren dann gegenüber Brooke Henderson und dann holst du das halt nicht mehr. Und Henderson hat mit dem Birdie auf der 18, finde ich, letztendlich einfach auch nochmal so ein ganz klares Statement gesetzt, so nach dem Motto, es ist eh schon klar, aber ich spiele nochmal ein Birdie, bitteschön. Und das ist dann halt, das ist wirklich eine tolle Leistung und das ist halt dann auch ein Champion. Und ich freue mich, weil, wie gesagt, Henderson, also sie hatte private Rückschläge jetzt in letzter Zeit. Sie hat aber auch einfach golferisch schon auch ein paar Dellen jetzt gehabt. Und wenn sie fit und in Form ist, dann ist sie einfach ein ganz, ganz toller Gewinn für den Damengolfsport. Und dann gehört sie auch genau dahin, nämlich auf Platz 1. Und wie gesagt, der Heimsieg, das freut mich für sie ungemein, weil das ist natürlich klar, dass sie da ganz, ganz besonders emotional mit umgehen wird.
Mo Martin, die hat am Schlusstag den Turnierrekord und auch den Platzrekord eingestellt, hat eine minus 10 gespielt, eine 62 und sich damit am Ende noch auf den geteilten 13. Platz verbessert, nachdem sie vorher Runden von 70, 72, 72 gespielt hat, dann die 62 am Schlusstag. Das hat sie natürlich nochmal enorm nach oben gebracht und damit gucken wir noch auf ein paar weitere Platzierungen, nämlich auf die der Deutschen. Caroline Masson, die einzige, die es in den Cut geschafft hat, hat sich nach ihrer 71er Auftaktrunde dann mit einer 70, einer 72 und 71 immerhin noch auf diesen geteilten 46. Platz gespielt.
Ja, das ist jetzt wirklich konstant immer so um die 70, 71 rum gespielt oder im Durchschnitt 71, wenn man mathematisch so möchte. Das ist jetzt ein geteilter 46. Platz, das ist im Cut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht, aber Caroline Masson hat auch schon natürlich deutlich besser spielen können. Das Turnier, muss man jetzt auch dazu sagen, war auch wettermäßig ziemlich schwierig zum Teil zu absolvieren, auch wirklich mit zum Teil schwierigen Bedingungen versetzt und da haben die Spielerinnen halt auch einfach unterschiedlich gut oder eben auch schlecht drauf reagiert.
Kalt war es zum Teil wirklich, also das waren schon wirklich Temperaturbedingungen, wo man jetzt nicht unbedingt gerne Golf spielt.
Ja, also auf jeden Fall eben jetzt kein 25 oder 35 Grad womöglich gar Golfturnier irgendwo in Amerika, in Florida. Also die Wetterbedingungen waren nicht einfach natürlich und entsprechend hat natürlich Brooke Henderson vielleicht auch einen kleinen Vorteil, dass sie damit auch gut umgehen können. Caroline Masson hat da jetzt nur so eine in Anführungszeichen durchschnittliche Leistung bringen können. Ich finde aber den geteilten 46. trotzdem ganz okay. Schade ist halt, dass Sofia Popov und Sandra Gahl beide den Cut verpasst haben. Sofia Popov mit einem Even-Par-Ergebnis nach zwei Tagen, das war nicht gut genug. Und Sandra Gahl sogar mit plus 4. Also die hat sich da gar nicht irgendwie warm spielen können, buchstäblich, wenn wir schon von den kalten Bedingungen sprechen. Und also die beiden müssen einfach beim nächsten Mal wieder angreifen. Also es war jetzt nichts Herausragendes von den deutschen Damen. Aber wenn du mal guckst, ich meine Lexi Thompson, die ja jetzt auch, also nach ihrem Comeback jetzt durchaus auch schon gut platziert war, hat den Cut mit plus 6 verpasst. Ja. Also nochmal zwei Schläge schlechter als Sandra Gahl. Das kann halt einfach auch mal vorkommen.
Gab noch ein paar andere, Julie Ingster, Carlotta Figanda, Nicole Bruch-Larsen und auch Moria Jutanugan. Auch die haben das Wochenende bei diesem Turnier nicht mitspielen dürfen. Also von daher kann im Golf, das wissen wir alle, ganz, ganz leicht auch mal passieren, so einen Cut zu verpassen. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht, dass man aus seinen Fehlern letztlich lernt. Das haben wir eingangs gehört von Bryson DeChambeau und der hat es geschafft. Warum sollen andere das nicht auch schaffen? Und wir schaffen es auch wieder in der nächsten Woche, erstmal in dieser, euch noch weiter auf dem Laufenden zu halten über die aktuellen Turniere und dann in der nächsten Woche am Montag wieder ausführlich alles zusammenfassen, was am Wochenende dann passiert ist. Das ist unser Job, den machen wir gerne für euch und wenn ihr Anmerkungen zu dem habt, was wir hier treiben, dann schreibt uns info@meinsportradio.de oder kontaktiert uns über Twitter @MalteAsmus, da könnt ihr mir jederzeit schreiben, dann habt ihr gleich den direkten Draht zu uns, dann geben wir euch Feedback, da gehen wir ein auf eure Kritik oder ihr postet einfach einen Kommentar unter unseren Beitrag auf meinsportradio.de oder in unserem iTunes-Channel, da könnt ihr uns gerne auch eine Rezension bei Nur Golf hinterlassen. Wir freuen uns über euer Feedback, Kritik, Anmerkung, Lob, wir nehmen alles und nehmen auch alles gerne auf und melden uns dann mit weiteren Ausgaben von Nur Golf in dieser Woche wieder. Vielen Dank an euch fürs Hören und vielen Dank an die Serie.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.